Hattet ihr schon einmal die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der der Meinung ist, ganz überzeugt ist, dass Jesus nicht Gott ist? Vielleicht war das einer eurer Mitbürger, ein typischer Durchschnittsdeutscher, der Dinge wie diese ständig liest. Gerade wenn es um Weihnachten geht, werdet ihr wieder einige dieser Artikel finden in den typischen Magazinen oder im Fernsehen. Oder war es vielleicht ein muslimischer Nachbar oder Bekannter oder vielleicht ein Zeuge Jehovas, der bei euch an der Tür geklopft hat und die ganz unabhängig voneinander sagen, wie kannst du denn sowas glauben, dass Jesus Gott ist? Wie kannst du das denn glauben? Und wie würdet ihr das beantworten? Ganz nach dem, was Petrus sagt, seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt, sagt Petrus in 1. Petrus. Wie würdet ihr das machen in dem Moment? Denkt mal kurz darüber nach. Ich gebe euch mal eine Minute oder so. Denkt mal darüber nach, was würdet ihr sagen? Vielleicht aus persönlichem Erleben von Jesus, mit eurer Beziehung mit Jesus würdet ihr was sagen. Aber was würdet ihr anhand dieses Buches sagen, anhand der Bibel? Gerade ein Muslim oder Zeuge Jehovas würde besonders interessiert sein, warum glaubt ihr denn, dass die Bibel das sagt? Ich habe die Bibel gelesen, wo steht's denn? Überlegt mal. Ich würde euch gerne mehr Zeit geben. Ich wollte euch eigentlich auch diskutieren lassen, aber ich habe gemerkt, es wird dann alles zu lang. Aber gerne nach dem Gottesdienst diskutiert darüber. Wo in der Bibel sehen wir denn, dass Jesus Gott ist? Auf den ersten Blick gibt es erstaunlich wenige explizite Stellen, weil wir sind ja immer auf der Suche nach einer Stelle wie Jesus ist Gott. Sowas suchen wir. Und da gibt es ganz, ganz wenige davon in der Bibel. Und dann gibt es sogar Stellen wie die, die wir uns heute angucken. Ist vielleicht jetzt der Zeuge Jehovas an der Tür, sagt euch, guck mal, was ich hier gelesen habe. Ich lese es euch jetzt mal vor. Und er sagt dann, da steht doch ganz klar, dass Jesus nicht Gott ist. Paulus schreibt hier an die ersten Korinther, zurück zur Frage nach dem Essen von Götzenopferfleisch. Ihr habt recht, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde. Und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Gut, da steckt ganz viel drin, ganz kompakt. Ich werde es nach und nach durchgehen, da ist ganz viel Spannendes drin. Aber das eine, was wir sofort sehen, ist, da steht doch ganz deutlich, der Vater ist Gott und Jesus ist Herr, nur Herr. So wie die Zeugen Jehovas vielleicht sagen, da steht's doch, Jesus ist nicht Gott, er ist ein hohes Wesen, ein großer himmlischer Herrscher. Er war einmal ein Erzengel, er ist Mensch geworden, aber er ist nicht Gott. Ja, seht ihr? Als ich das damals als junger Christ entdeckt habe, hat es mir immer wieder Probleme bereitet, diese Bibelstelle, und dachte, wie passt das denn zusammen? Nur der Vater ist Gott und Jesus ist nur ein Herr? Ihr werdet aber gleich merken, je mehr wir uns das angucken, dass diese Bibelstelle ganz im Gegenteil eine der beeindruckendsten Beweise und Bestätigung von Jesu Gottheit ist in der ganzen Bibel. Also, Glück gehabt. Puh. Also, wir können noch weiter Gottesdienst feiern nächste Woche. Aber hört ganz genau zu und prüft wirklich alles, was ich sage, denn ich will, dass ihr überprüft, ob das wirklich auch so stimmt, wie ich das sage, dass es wirklich auch so in der Bibel steht. Um es so richtig verstehen zu können, müssen wir uns zwei Sachen angucken. Erstens den Hintergrund hier im 1. Korintherbrief und zweitens den Hintergrund im Alten Testament, der wirklich ganz wichtig dahinter liegt. Also zunächst hier im 1. Korintherbrief. Entschuldigung, ich muss immer mal wieder gucken. Ich hätte gerne den Bildschirm auch vor mir, den ich sehen kann, was ihr seht. Hinten habe ich keine Augen. Also im Korintherbrief schreibt Paulus ja an die Christen in Korinth, an die Gemeinde in Korinth, einen Brief und das ist eine Reaktion auf einen früheren Brief, den sie ihm geschickt hatten. Ihr seht das in Kapitel 7, Vers 1, ganz deutlich bezieht er sich auf den Brief und sagt dann, und was dieses Thema betrifft, über das ihr schreibt, hier ist meine Antwort. Und genauso kommen wir hier in Kapitel 8 auch zu einem Thema, das sie vorher genannt hatten. Und dieses Thema, ich habe es jetzt hier mit Götzenopfer überschrieben, da geht es darum, dass damals in Korinth, in dem heidnischen Korinth, griechische Religion, war es so, wenn man Fest feiern wollte oder wenn man Fleisch auf dem Tisch haben wollte, auf dem Teller haben wollte, musste man zum Markt gehen und hat da mit allergrößter Wahrscheinlichkeit dann Fleisch bekommen, was vorher einem Götzen, einem griechischen Götzen, Gott, falschen Gott, geopfert wurde. Und einige der Christen in der Gemeinde in Korinth sagten dann, das dürft ihr auf keinen Fall essen. Das ist einem Götzen geopfert, das dürft ihr, es ist unrein. Und andere sagten, ja Moment mal, Götzen gibt es doch gar nicht, wir wissen, es gibt doch nur den einen Gott. Und so gerieten sie ein bisschen in Streit und schrieben dann Paulus in dem Brief, was sollen wir jetzt tun? Zwei verschiedene Meinungen der Gemeinde. Dürfen wir es essen oder dürfen wir es nicht essen? Und Paulus antwortet dann auf diesen Streit und sagt seine Antwort, ihr habt recht, also er spricht eigentlich dann die Mehrheit der Gemeinde an, die Götzen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Also bestätigt die Meinung der Mehrheit in der Gemeinde und sagt dann auch im Weiteren, dass sie das Fleisch essen dürfen. Aber das Wichtige für uns ist jetzt, er wird jetzt in den nächsten Versen entfalten, was es für uns als Christen bedeutet, dass es nur den einen Gott gibt. Also er erfüllt das, was Juden schon immer geglaubt haben, dass es nur einen Gott gibt, erfüllt er jetzt mit dem christlichen, mit der christlichen Bedeutung, mit der vollen Bedeutung, die es haben soll. Und um die zu verstehen, müssen wir doch nochmal zurück ins Alte Testament und uns angucken, wie im Alten Testament geglaubt und gelehrt wurde, dass es nur einen Gott gibt. Also Monotheismus habe ich geschrieben. Fachbegriff heißt einfach der Glaube an den einen Gott. So wie es im Christentum, im Judentum, im Islam geglaubt wird, aber nicht im Hinduismus oder auch nicht in den damaligen griechischen Religionen. Gab es auch mehrere Götter. Eine der wichtigsten Stellen, in denen das deutlich wird, ist eine ganz, ganz zentrale Stelle im Alten Testament, im 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4. Dieser Vers, der wurde von Juden zur Zeit Jesu jeden Tag gebetet und war wirklich mitten im Zentrum, also direkt nach den 10 Geboten im 5. Buch Mose und in den Gesetzen ist ganz zentral. Werdet ihr auch gleich merken, dass es so zentral ist, weil ihr das auch kennt, den nächsten Vers. Der wurde das Shema Yisrael genannt. Das sind die ersten beiden Worte auf Hebräisch. Höre Israel, Shema Yisrael. So wurde das genannt. Ich nenne es jetzt im Weiteren das Shema. Und da steht, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und dann der nächste Vers. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Klingt vertraut, oder? Kennt ihr natürlich. Jesus zitiert das im Neuen Testament und sagt, das ist der größte, der wichtigste, der erste, das erste Gebot in der ganzen Bibel. In Vers 4, der hier steht, wird im Grunde genommen eine Wahrheit verkündigt. Es gibt nur einen Gott, Gott ist der einzige Gott. Und dann Vers 5, was wir so gut kennen, das erste Gebot ist dann, und deswegen sollten wir genauso leben. Wir sollten ihn lieben mit unserem ganzen Herzen, weil er der eine Gott ist. Das 5. Buch Mose, in dem das steht, ist im Grunde genommen eine große Predigt von Paulus an das Volk Israel, kurz bevor sie in das gelobte Land ziehen. Er macht da sehr deutlich, also ins gelobte Land sehen sie und da sind ja die anderen Völker mit ihren heidnischen Göttern und will sie vorbereiten auch darauf, wenn er da hinkommt, auf keinen Fall dürft ihr diesen Göttern nachfolgen. Und das ist auch der Grund, warum das so zentral ist hier, dieser Vers und die umliegenden Verse im 5. Buch Mose. Also die Situation von Israel, kurz bevor sie ins gelobte Land gehen, ist ganz ähnlich mit den Christen in Korinth, die auch in einer Gesellschaft leben, voller heidnischer Götter um sie herum und im Grunde genommen auch ganz ähnlich wie unsere Situation heute. In einer pluralistischen Gesellschaft, wo jeder um uns herum alles Mögliche glaubt. Gar nicht so unähnlich mit dem, was hier der Fall war. Es gibt jetzt zwei Wörter, die wir uns genauer angucken müssen. Das erste ist das Wort Herr hier. Und das zweite wird das Wort allein sein. Die sind beide sehr wichtig. Jetzt wird es leider ein bisschen kompliziert. Ich habe es versucht, so klar und einfach, aber es ist mir immer noch nicht gelungen, es so klar und einfach zu machen, wie ich wollte. Aber es ist wichtig, ganz wichtig. Also, wenn in unserer deutschen Bibel Herr in Großbuchstaben steht, dann steht im hebräischen Urtext, das Alte Testament ist fast komplett auf Hebräisch geschrieben, steht Yahweh. Manche sagen auch Jehova, wir wissen es nicht genau, es sind nämlich nur die Konsonanten drin, aber ich nenne ihn Yahweh. Das ist der Name Gottes, der Eigenname Gottes, mit dem er sich zum Beispiel Mose am brennenden Busch offenbart. Dieser Name war allerdings für die Juden zu heilig, um ihn auszusprechen. Deswegen, wenn sie das Alte Testament vorgelesen haben, haben sie an der Stelle, wo Yahweh steht, Adonai gesagt. Adonai kommt von dem hebräischen Wort für Herr, ist aber ein Titel, der nur für Gott benutzt wird. Also ist ganz speziell Adonai. Wenn man es sieht, wenn man es liest, weiß man, damit ist Gott gemeint. Aber das ist der Grund, warum wir in deutschen Bibeln dann das Herr, also warum Luther wahrscheinlich als erster bei der ersten deutschen Übersetzung das Herr benutzt hat, den Großbuchstaben, um deutlich zu machen, das hat irgendwas mit dem Wort Herr auch zu tun, weil das das Wort war, was sie gelesen haben. Wenn das jetzt allerdings im griechischen Neuen Testament, wenn es ein Zitat gibt aus dem Alten Testament, dann steht dort das Wort Kyrios, das ist jetzt griechisch für Herr. Und in so einem deutschen Bibeln, wenn wir dann das Neue Testament sehen und diesen Vers sehen, dann steht dann Herr, mit großem H natürlich, wie jedes Substantiv, und der Rest ist klein. Also nicht zu verwechseln mit dem Herr in Großbuchstaben, das steht für Yahweh, wird aber, wenn der gleiche Vers zitiert wird im Neuen Testament, als normales Herr geschrieben. Ich gebe euch ein Beispiel, dann macht es eigentlich ganz deutlich. In Joel 3,5 steht, jeder, der den Namen des Herrn, Großbuchstaben, Yahweh, anruft, wird errettet werden. Wird zitiert in Römer 10, da steht, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das ist jetzt das normal geschriebene Herr, weil es Kyrios ist. Und dieses Wort Herr ist genau das Wort, was hier in 1. Korinther 8 für Jesus benutzt wird. Ist genau das Wort, was immer wieder für Jesus benutzt wird. Also wenn irgendwo in der Bibel steht, der Herr Jesus Christus, steht da Kyrios, ist das gleiche Wort, das benutzt wird, wenn man aus dem Alten Testament zitiert und wenn dort Yahweh steht. Also ihr seht, ein bisschen verwirrend, aber die beiden können das Gleiche bedeuten. Sie müssen nicht. Also Herr, Kyrios im Neuen Testament kann auch einfach nur eine Anrede sein für den Herrn eines Dieners. Oder kann einen Herrn eines Dieners bezeichnen. Oder kann eine Anrede sein für eine höfliche Anrede. So wie wir sagen, sehr geehrter Herr so und so. So, das kann es auch sein. Aber immer mal wieder steht Kyrios, Herr, auch für Yahweh, wenn Yahweh im Alten Testament steht. Nur so nebenbei, die Zeugen Jehovas, die stört das und die gehen dann hin und sagen, da schreiben wir jetzt Jehova hin im Neuen Testament, weil wir ja wissen, es kommt ja aus dem Alten Testament. Also die in ihrer eigenen Bibelübersetzung haben immer wieder dann Jehova stehen, weil sie sagen, ja, da im Alten Testament stand der Yahweh, da müssen wir jetzt auch Jehova schreiben. Aber diese Unklarheit, diese Unsicherheit, die haben wir leider. Wir wissen nicht unbedingt, wenn Herr geschrieben steht, was ist gemeint? Ist der Yahweh aus dem Alten Testament gemeint oder ist ein ehrwürdiger Herr oder ein Meister oder ein Lehrer gemeint? So, nicht ganz einfach. Ich glaube, jetzt wird es einfacher. Das Wort allein ist eigentlich das Wort 1, die Zahl 1. Und deswegen muss es nicht unbedingt nur allein bedeuten, es kann auch der eine, der einzige oder eins im Sinne von ja, ohne Teile, Einheit, eine Einheit bedeuten. Also man könnte diesen Satz auch übersetzen, der Herr, unser Gott, der Herr ist eins oder ist einer. Das heißt, er ist ungeteilt. Er ist nicht wie die Gottheiten der griechischen Mythen eine Familie von Göttern oder ein Pantheon von Göttern. Das ist er nicht, er ist einer. Das könnte es heißen. Oder es könnte auch sein, man könnte auch übersetzen, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Das heißt, es gibt keine anderen Götter neben ihm. Alles steckt eigentlich da drin. Er ist der alleinige Herr. Er ist vielleicht auch unser alleiniger Herr, wenn man es so liest, wie es da steht. Oder er ist der einzige Herr. Oder er ist eins. Er ist nicht viele, sondern er ist einer. So, und wir kommen jetzt gleich wieder zurück zum 1. Korinther. Aber eine Sache wollte ich noch nennen. Und es gibt noch ganz viele Bibelstellen im Alten Testament, die wie diese Bibelstelle in Jesaja deutlich machen, dass Yahweh der einzige Gott ist, indem sie sagen, er ist der, der alles geschaffen hat. Und keiner hat ihm dabei geholfen. Also hier steht in Jesaja 44, Vers 24, ich, der Herr, also Yahweh, bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete. Wer war da bei mir? Rhetorische Frage, die Antwort ist nein, niemand war bei ihm. Er hat es ganz alleine gemacht. Das ist eines der ganz wichtigen Kriterien im Alten Testament dafür, ob jemand Gott ist oder nicht. Gott ist der Einzige, der alles geschaffen hat. Er hat es alleine gemacht, niemand hat ihm geholfen. Keiner war da. Alles andere ist geschaffen von ihm. So, diese Sachen müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt zurückkommen zu 1. Korinther 8. In Vers 4 hatten wir eben gesehen, Paulus sagt, ihr habt recht, es gibt diese sogenannten anderen Götzen, die Götter gibt es nicht, in Wirklichkeit nicht. Es gibt keinen Gott außer dem einen. Und jetzt führt er weiter aus. Viele behaupten zwar, dass es Götter gibt, Götter im Himmel und Götter auf der Erde, und es werden ja auch zahlreiche Götter und zahlreiche Herren verehrt. Die Götter, von denen Paulus hier spricht, sind also keine wirklichen Götter. Das ist hier ganz deutlich. Wenn ihr eure Bibel dabei habt und nachschaut, in eurer Bibel steht vielleicht sogenannte Götter. Aber das ist hier sehr gut umschrieben. Also sogenannte Götter bedeutet, die gibt es nicht wirklich. Die gibt es nur in den Köpfen von den Menschen, die an sie glauben. In Realität gibt es sie nicht. Sie existieren nur, weil sich Menschen ihnen unterwerfen und ihr Leben ändern und ihr Leben danach ausrichten, nach diesen Götzen. Dadurch können die Götzen, die es eigentlich gar nicht gibt, auf einmal Kontrolle ausüben auf ihr Leben. Nur so als Seitenbemerkung, ich kann da nicht drauf eingehen, aber nur damit keine Missverständnisse entstehen, in Kapitel 10 macht er dann auch noch klar, Götzen gibt es zwar nicht, aber Dämonen gibt es. Und Dämonen können unsere Vorstellung von Götzen benutzen, um uns zu kontrollieren. Also das macht er da auch deutlich. Deswegen sagt er auch, naja, vielleicht sollte er das Götzenfleisch nicht gerade im Tempel essen, der anderen Götter. So, Vers 6, jetzt kommt er zum eigentlichen Kern und das ist das ganz Wichtige und das auch, ich hoffe, wir werden im Nachhinein auch sagen, das ist ganz spannend, was da jetzt alles, was er da jetzt alles deutlich macht. Ich habe das mal auseinandergezogen, um es in zwei Teilen zu erklären. Ich werde erst die nicht eingerückten Sätze auf der linken Seite erklären. Wenn ihr übrigens diese schrägen Hochkommas stehen, dann bedeutet das, das kommt aus der neuen Genfer Übersetzung, dann sagen die Übersetzer damit, das haben wir eingefügt, steht nicht im Original drin, aber eingefügt, um es deutlicher zu machen. Und ich muss sagen, die haben sehr gute Arbeit hier geleistet. Das also alles sind Einfügungen, die die eigentliche Bedeutung, die da in den Kurzformen drinsteckt, nochmal deutlicher machen. So, lasst uns erst die linke Seite anschauen. Da schreibt Paulus hier, für uns als Christen steht fest, es gibt einen Gott, den Vater, und einen Herrn, Jesus Christus. Wenn ihr diese Sätze jetzt mal vergleicht mit dem, was wir uns eben im Alten Testament angeguckt haben, schon eins zu weit, dann guckt mal, welche Parallelen es gibt. Guckt mal, welche Sachen ihr links und rechts wiederfindet. Könnt ihr ruhig mal reinrufen. Ausnahmsweise. Also zu einfach, oder? Herr, habe ich ja eben schon markiert. Braucht man nicht reinrufen, ist zu einfach. Gott. Allein ist nicht so ganz klar. Aber wie ich eben gesagt habe, allein ist eigentlich die Zahl 1 im Hebräischen. Das einen ist nicht der unbestimmte Artikel, sondern ist wirklich die Zahl 1. Ein Gott und ein Herr. Ist also die gleiche, das gleiche Wort. Und vielleicht sogar eine Verbindung zwischen unser Gott und für uns. Das kann sein, da bin ich mir nicht so sicher. Also das Wort Herr ist fast das gleiche, weil, wie ich eben gesagt habe, links im Alten Testament auf Hebräisch steht ja Yahweh und rechts im Neuen Testament steht Kyrios. Aber wann immer Yahweh im Neuen Testament, also ein Vers aus dem Alten Testament gebraucht wird, steht immer Kyrios. Insofern ist das das entsprechende Wort, auch wenn es nicht das gleiche Wort ist. Bei Gott ist es einfach, das ist immer das griechische Wort rechts, wird immer für das hebräische Wort links benutzt. Und bei der Zahl 1 ist es auch so, rechts, links ist ganz entsprechend. Ihr merkt also hier, das ist kein Zufall. Das ist kein Zufall, was Paulus hier macht. Er will wirklich für uns und damals für seine ersten Zuhörer und Leser in Korinth, die ja alle, oder die zum großen Teil jüdischen Hintergrund hatten, will er deutlich machen, ich nehme jetzt das, was ihr so gut kennt, nämlich das zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums und gebt dem eine neue, eine vollere, eine komplettere Bedeutung. Deswegen habe ich das, ich habe es eben schon verraten, da oben mit der Überschrift, das habe ich jetzt das christliche Schema genannt, was Paulus hier macht. Also er nimmt das jüdische Schema und füllt es mit der kompletten christlichen Bedeutung. Und er macht hier deutlich zwei Sachen. oder ich veranschauliche es euch, dann daran wird es, glaube ich, deutlich. Also er nimmt das jüdische Schema, das von dem einen Gott spricht, der Herr, Gott der Herr, Gott Yahweh, und sagt jetzt, der Vater ist Gott und Jesus ist Yahweh. Das sagt er im Grunde genommen hier, Jesus ist Herr, Jesus ist Yahweh. Und macht damit deutlich, dass es nur einen Gott gibt, weiterhin nur einen Gott, aber dass der Vater und Jesus, sie sind beide Gott, aber sie sind nicht gleich. Okay, das war jetzt kompliziert. Also es gibt nur einen Gott, nicht zwei. Also Jesus und der Vater sind Gott, aber sind nicht zwei Götter. Aber sie sind auch nicht identisch. Ich mache das mal an zwei Sachen, die er nicht sagt, deutlich. Ich glaube, das wird dann wirklich deutlicher. Das sind zwei Arten, wie er es auch hätte sagen können, vielleicht. Die hat er aber, wenn dann sicherlich bewusst vermieden, weil die missverständlich sind. Er hätte ja sagen können, aber für uns steht fest, der Vater ist Gott und Jesus Christus ist Gott. Das klingt sofort, wenn man es so für sich nimmt, so als hätten wir zwei Götter, oder? Zumindest missverständlich. Also es ist eigentlich keine falsche Aussage, wenn man gleichzeitig noch mehr sagt und deutlich macht, dass wir trotzdem nur einen Gott haben, aber wenn man so, wenn er so einfach genommen hätte, hätte es sich angehört, als hätten wir zwei Götter. Und er schreibt auch nicht, aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater und Jesus Christus. Ja, das klingt aber dann jetzt so, als wären der Vater und Jesus irgendwie doch so gleich, vielleicht einfach nur zwei Namen des gleichen Gottes. Im Alten Testament ist er uns als der Vater begegnet, im Neuen Testament begegnet er uns als der Sohn. Und das sagt er auch nicht, denn das wäre falsch, das würde die Unterschiedlichkeit zwischen den beiden vertrennen. Ich habe jetzt hier, Erscheinungsform ist ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt noch mehr darüber nachdenkt, welche Worte man benutzen soll. Aber es gibt tatsächlich falsche christliche Lehren, die sagen, es gibt nur wirklich nur einen Gott und Jesus und der Vater sind nur zwei Erscheinungsformen des einen Gottes. Die frühen Christen haben das dann versucht zu formulieren, noch genauer zu formulieren und haben dem noch mit dem Heiligen Geist dazu den Begriff Dreieinigkeit gegeben. Ich werde nicht tiefer einsteigen daran. Ich weiß, es ist kompliziert, aber ich wollte es doch nochmal zeigen, weil das, was wir gerade gesehen haben, ist ein Teil von diesem Diagramm. Also was die Bibel lehrt, ist, dass der Vater Gott ist, dass der Sohn Gott ist, das haben wir gerade gesehen, und dass der Heilige Geist Gott ist, das haben wir uns nicht angeguckt, steht an anderen, vielen anderen Stellen in der Bibel. Aber sie macht gleichzeitig klar, dass sie nicht identisch sind. Irgendwas ist unterschiedlich zwischen ihnen. Der Vater und der Sohn sind nicht die gleiche Person. Person ist das Wort, was man meistens da benutzt. Wir dürfen dann aber nicht an jemanden mit Körper denken. Person im Sinne von Persönlichkeit, etwas, was Willen hat, etwas, was denken kann. Der Vater und der Sohn sind deswegen unterschiedlich, das sehen wir in der Bibel, daran, dass der Vater sendet den Sohn. Er sendet nicht sich selbst. Der Sohn wird Mensch, der Vater nicht. Der Sohn betet zum Vater als Mensch. Gott betet nicht mit sich selber. Und der Sohn gehorcht dem Vater. Was für ein Gehorsam wäre das, wenn er sich selbst gehorcht? Man merkt ganz deutlich in der Bibel, das macht gar keinen Sinn, davon auszugehen, dass das nur zwei Namen des gleichen einen Gottes sind. Das sind zwei miteinander kommunizierende Personen in Gott. Kompliziert? Gerne nach dem Gottesdienst, kommt auf mich zu. Sicherlich auch für die meisten nicht das erste Mal, dass ihr das gehört habt, hoffe ich. Aber es ist ein schwieriges Thema, je mehr man darüber nachdenkt. So, jetzt möchte ich aber noch was sagen zu den zu den eingerückten Teilen. Ich gehe mal zurück. Ah, ist zu weit, entschuldigt. Ich gehe nicht zurück. Ich zeige es euch gleich, die eingerückten Verse. Oh, Hilfe! Entschuldigt, Technik. Okay, guckt mal nur auf den unteren Teil. Diese eingerückten Verse gucken wir uns jetzt an. Und was sie deutlich machen, also im ersten Augenblick könnte man denken, Paulus, warum machst du es jetzt so kompliziert? Muss das denn alles auch noch da rein? Reicht es nicht, wenn du schon gesagt hast, Jesus ist Yahweh, Jesus ist der Gott des Alten Testaments, reicht das nicht aus? Aber er unterstreicht es nochmal durch die anderen Sachen, die lenken nicht davon ab, sondern sie unterstreichen es, indem er deutlich macht, dass Jesus und der Vater beide der eine Schöpfer Gottes Alten Testaments sind. Ich hatte ja eben aus Jesaja einen Vers zitiert, wo deutlich wird, daran wird klar, dass Gott Gott ist. Er hat alles geschaffen. Alles, was geschaffen ist, ist nicht Gott. Und der eine, der alles geschaffen hat, alleine, der ist Gott. Und das macht er hier deutlich. Wir sehen das in Römer 11, Vers 36, in einer sehr kompakten Art und Weise schon formuliert. Da schreibt Paulus, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das ist eine Formulierung, die hat sich das hellenistische Judentum von den griechischen Philosophen geliehen, das so auszudrücken, und hat es mit Inhalt gefüllt. Er hat gesagt, das ist eine tolle Beschreibung, um zu sagen, Gott ist der Schöpfer. Denn von ihm kommen alle Dinge, er ist die Quelle von allen Dingen. Durch ihn haben sie Bestand, er ist der Erhalter von allen Dingen. Er hat sich nicht nach der Schöpfung zurückgezogen, sondern er macht immer weiter. Und alle Dinge sind zu ihm hin, das heißt, er ist das Ziel. Er ist das Ziel von allen Dingen. Er ist das Motiv dahinter, er ist der Grund, warum alles da ist. Für ihn hin, ihn zu ehren, ist alles gemacht. Das ist ein wunderbarer Vers, und wir haben uns den, da oben sehe ich meine Frau, als Trauvers ausgedacht. Der ist in unseren Ehering eingraviert. Das ist ein wunderschöner Vers. Und genau die gleiche Formulierung benutzt Paulus jetzt in 1. Korinther 6. Das Von und das Aus ist im Griechischen das gleiche Wort. Und das Für und das Zu ist auch das gleiche Wort. Also er benutzt genau die gleichen. Und er macht deutlich, der Vater ist der Schöpfer und Jesus ist der Schöpfer. Und gleichzeitig macht er aber auch deutlich, sie haben unterschiedliche Aufgaben gehabt bei der Schöpfung. Schaut mal, das Von und Für steht beim Vater und das Durch steht beim Sohn. Der Vater ist der Initiator der Schöpfung und der Vater ist der, für den die Schöpfung am Ende, zu dessen Ehre die Schöpfung am Ende gemacht wurde, und der Sohn ist das Werkzeug, er ist der, der die Schöpfung durchführt. Er ist das Wort. Ja? Haben wir auch schon allein in dem Begriff, der Vater spricht und der Sohn ist das Wort bewirkt es dann. Das ist genau die gleiche Formulierung hier. Es kommt vom Vater und das Wort bewirkt es dann. Also er macht das, ich habe es hier nochmal so veranschaulicht. Ich glaube, das ist auch soweit klar. Also er macht wieder beides klar. Jesus und der Vater sind beide der eine Gott des Alten Testaments, der Schöpfer von allem, aber sie sind nicht identisch. Sie haben Unterschiede. So, was sollt ihr mit nach Hause nehmen? Ich weiß, es war eine recht theologische und theoretische Predigt, aber ich glaube, wann immer ihr jetzt die Bibel aufschlagt, im Neuen Testament lest, Jesus ist Herr, dann denkt mal, oder wenn da steht, der Herr Jesus Christus, dann hängt es ein bisschen davon ab, wer das sagt, ob es jetzt ob es nur eine höfliche Anrede ist, wenn jetzt jemand, der noch kein Jünger ist, so sagt, Herr, hilf mir. Ja, dann ist es sicherlich nicht Yahweh, hilf mir. Aber wenn Paulus zum Beispiel sagt, am Anfang seiner Briefe, der Vater, Gott der Vater und der Herr Jesus Christus, dann hat er genau das, was er hier gerade ausführlich gesagt hat, im Blick. Gott und Yahweh, Gott und der Herr. Und um euch eine solche Stelle mal zu zeigen und nochmal deutlich zu werden, das haben wir uns eben ganz kurz angeschaut. Es gibt viele solcher Stellen im Neuen Testament. Wir hatten uns eben diese angeschaut. Jeder, der den Namen des Herrn, im Alten Testament steht Yahweh, im Neuen Testament steht Kyrios, anruft, wird errettet werden. Aber wer ist denn dieser Herr? Da oben steht er, Jesus. Ja, unten haben wir ein Zitat aus dem Alten Testament. Im Alten Testament steht Yahweh und oben steht, dieser Herr, von dem ich rede, dessen Namen wir bekennen sollen, durch den wir gerettet sind, ist Jesus. Also wie ihr merkt, die Bibel, das Neue Testament, ist eigentlich voll von Aussagen, von Beweisen über Jesu Gottheit, wenn man sie nur richtig liest. Und ich hoffe, dass wenn ihr das nächste Mal in der Bibel auf Wanderung geht, im Neuen Testament auf Wanderung geht, dass ihr mal Ausschau haltet nach dem und mal schaut, inwiefern ist Jesus wirklich der Gott des Alten Testaments? Lasst uns noch beten. Herr Jesus, wir beten dich an, weil du der Gott, der eine Gott bist, der Schöpfergott, der Gott des Alten und des Neuen Testaments, zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und wir bitten dich, dass wir so wie, wie das Volk Israel, bevor sie in das gelobte Land gezogen sind, wie sie diese Wahrheit verinnerlichen sollten und wie das ihr Leben verändern sollte, wie sie dadurch angespornt werden sollten, dich zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, dass wir das auch tun. Bitte bewirke in uns, dass wir dich noch mehr lieben und dass wir dich verkündigen und dass wir auch Gelegenheiten, die wir haben, nutzen, um Menschen nahezubringen, dass du wirklich der eine, der wahre Gott bist. Amen.